Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, dem Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Mein Gast diesmal Sophie Rickmann. Sophie liebt es, Menschen für Corporate Influencing zu begeistern und sie liebt es, Frauen zu stärken. Und damit ist sie der perfekte Gast, wenn wir über mehr Rock, mehr Frauen auf den Bühnen sprechen. Sophie ist Mitgründerin von Connecting Humans. Sie ist Mitgründerin des Corporate Influencer Clubs. Der hat schon 13.000 Mitglieder. Sie ist eine der Hosts des Corporate Influencer Podcasts und sie ist die treibende Kraft hinter der Frauenstärken-Initiative. Und damit ist sie verantwortlich für die Sichtbarkeit vieler Frauen, die wir sehen in den sozialen Medien und ja, auch Männer. Wir sprechen heute über Corporate Influencing, warum das ein wichtiges Instrument ist, in die Sichtbarkeit zu kommen und was ich dafür tun muss. Herzlich willkommen, Sophie.
Hallo, hallo und vielen lieben Dank. Was für eine schöne Intro und Anmoderation. Hat mich gerade total gefreut, das zu hören. Und ich würde es tatsächlich auch gerne noch einen Punkt ergänzen. Die treibende Kraft hinter Frauenstärken ist tatsächlich meine Mitgründerin, die Katharina Krenz. Und ich durfte sie tatsächlich auf dem Weg, auf dem sie dann losgelaufen ist, seither begleiten. Aber das wollte ich sozusagen gerne noch mal einmal unterstreichen.
Dann gehen wir nachher auch auf jeden Fall auf diese Initiative rein. Und dann können wir da ja auch noch mal klarstellen. Ich habe eben schon gesagt, Corporate Influencing ist ein Instrument, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Bevor wir über dich sprechen, kannst du das mal direkt erläutern. Inwieweit ist Corporate Influencing ein Instrument für Frauen, ja, auf die Bühnen zu kommen, dass wir mehr Rock auf der Bühne erhalten?
Mhm. Nun ja, Corporate Influencing ist ja tatsächlich etwas, was so in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten 2 Jahren, einfach zunehmend mehr an Aufmerksamkeit bekommen hat. Worüber sprechen wir da? Wir sprechen darüber, dass Mitarbeitende eines Unternehmens in die Sichtbarkeit kommen. Online, natürlich sehr stark getrieben durch Plattformen wie LinkedIn und gleichzeitig natürlich auch offline. Und wenn wir über Corporate Influencer Programme sprechen, dann sprechen wir darüber, dass Unternehmen verstanden haben, dass sie ihre besten Botschafter und Botschafterinnen einsetzen, nämlich ihre Mitarbeitenden, um quasi Unternehmenskultur, um die Unternehmensmarke nach draußen zu tragen, zu kommunizieren. Und dadurch, dass Unternehmen quasi dafür einen Nährboden schaffen, einen Rahmen schaffen, kriegen natürlich auch Frauen und Männer gleichermaßen, aber natürlich die Mitarbeitenden die Möglichkeit, wirklich sehr proaktiv und mit Rückenwind in die Sichtbarkeit zu kommen. Und zwar durch Trainings, Schulungen und kriegen halt einfach auch einen Safe Space, um sich da auszuprobieren. Und das ist schon mal eine gute Grundlage, um einfach diesen Schritt in die Sichtbarkeit zu gehen, allem voran natürlich auch für Frauen.
Und das arbeiten wir jetzt Stück für Stück ab. Bevor wir da in das Thema reingehen, würde ich gerne nochmal über dich sprechen. Ich habe jetzt ganz viel Namen erwähnt, Connecting Humans, dann den Corporate Influencer Club. Kannst du einfach mal unseren Hörern erläutern, wer bist du, was machst du, warum ist das deine Leidenschaft?
Sehr, sehr gern. Also grundsätzlich, wer bin ich? Ich bin Wirtschaftspsychologin und Kommunikationsberaterin. Ich bin eine Berliner Pflanze, da komme ich nämlich eigentlich her und da fühle ich mich auch sehr stark beheimatet. Mittlerweile lebe ich aber hier oben bei Hamburg. Das heißt, das ist wirklich mittlerweile mein Zuhause. Früher wusste ich gar nicht, wie man das beides trennt, aber heute habe ich da einen sehr starken Bezug zu Heimat und Zuhause. Und ansonsten vielleicht noch so ein Fun Fact über mich. Ich bin ein kreativer Freigeist mit Struktur. Und vor 2 Jahren haben wir Connecting Humans zu dritt gegründet, die Katharina Krenz, Jens Wiemann und ich. Vorher war Connecting Humans schon eine Marke, die Katharina ins Leben gerufen hat. Und wir haben uns gesagt, hey, was können wir eigentlich noch bewirken, was können wir noch in die Welt bringen, weil das Thema Menschen verbinden, das, was im Namen steckt, war uns wirklich von vornherein und von Anfang an ein totales Anliegen. Und Connecting Humans beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Thema Social Fitness, also der Fähigkeit, der sozialen Kompetenz, das als Fähigkeit weiter auszubilden und zu vertiefen und zu verstärken, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass das die Grundlage für effektive Zusammenarbeit ist. Und wir sprechen ganz, ganz viel ja auch über mentale Fähigkeiten und über Mental Fitness quasi oder auch über unsere körperliche Fitness, aber die soziale Fitness, die kann eben auch durchaus gesteigert und gestärkt werden. Ja, und da liegt das Thema Menschen verbinden und Menschen in die Sichtbarkeit bringen mit dem Thema Corporate Influencing natürlich gar nicht so weit. Und das ist eben ein Thema, was ich vor ja, also tatsächlich 2020 habe ich das selbst erlebt und war in einem Unternehmen auch sehr sichtbar für eine Marke. Da wusste ich noch gar nicht, dass es den Begriff per se gibt. Heute würde man vielleicht auch sagen, ich war eher so ein Brandface, weil ich auf dem Account selbst sehr sichtbar war. Und ja, über die Zeit hinweg habe ich sukzessive immer mehr mit dem Thema ja zu tun gehabt. Ich habe auch in meinem nebenberuflichen Studium als Wirtschaftspsychologin habe dann auch meine Abschlussarbeit genau über dieses Thema geschrieben. Welche Effekte hat das eigentlich? Das ist auch so eine der ersten Arbeiten gewesen in diesem Bereich, die nicht aus aus der Kommunikationsecke kam. Ja, und das hat sich dann wirklich ja immer weiter verselbstständigt. Und vor 3 Jahren bin ich dann ja mit Klaus Eck und Winfried Ebner zusammengestoßen, die das Buch Die neue Macht der Corporate Influencer geschrieben haben. Und wo dann sozusagen auch ja die sozusagen Basis oder der Kern des Corporate Influencer Clubs liegt und lag. Und mittlerweile ist das ein ganz großes Ökosystem mit Podcast, Online-Treffen, Offline-Treffen, in einer riesengroßen Community, wie du schon gesagt hast. Und ja, mittlerweile berate und begleite ich Unternehmen genau auf diesem Feld. So, ich hoffe, das war jetzt eine gute Herleitung.
Jetzt hat man ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Eine Sache würde mich direkt interessieren. Du hast gesagt, ihr wollt die Social Fitness steigern. Mhm. Wo stehen wir da?
Am Anfang?
Ja, weil ich finde das nämlich spannend, weil ich glaube, von außen hat man den Eindruck, komm ey, ich kann es schon eigentlich, die sind so viel, was da auf LinkedIn und vielleicht ist auch nochmal wichtig, dass du sagst, über welche Kanäle wir reden beim Corporate Influencing und ich denke so, Gott, wie viel Nachrichten, Meldungen, Messages, I don't know, Beiträge soll es noch geben? Deswegen finde ich das eine spannende Frage, wenn du auch mit den, ja in der Beratung dann agierst, wie viel geht da noch?
Ja, ich glaube, wir dürfen das so ein bisschen, also ich würde es gerne so ein Stück weit nicht voneinander trennen wollen, weil es gehört natürlich ein Stück weit zusammen. Aber wenn wir über Social Fitness sprechen, vielleicht auch da einmal hergeholt, über was sprechen wir? Wir sprechen über das Thema Beziehungen aufbauen, ausbauen, Beziehungen binden. Das Ganze fußt auch auf einer Langzeitstudie von Harvard, die über 80 Jahre schon läuft. Du kennst vielleicht das Buch The Good Life. Mhm. Und da sind es ja die aktuell führenden Forscher Waldinger und Schulz, die das Buch quasi geschrieben haben und ja auch so die ja essentiellen Dinge aus dieser Langzeitstudie herausgelassen haben. Und eigentlich kommt es ja aus der Happiness-Forschung. Also da ist die Studie mal gestartet mit dem Ansatzpunkt zu gucken, was macht Menschen eigentlich glücklich. Und über den Verlauf der Studie kam halt raus, wenn die beiden quasi, also die aktuell führenden Forscher, wenn sie eine Sache herauslassen müssten, was Menschen tatsächlich langlebig, glücklich, zufrieden macht, dann sind es gute Beziehungen. Weil wir Menschen sind soziale Wesen. Und das ist quasi ein totaler No-Brainer. Und wenn wir da jetzt so drüber sprechen, sagst du wahrscheinlich, ja, ist ja logisch. Und gleichzeitig die Frage, wie oft trainieren wir wirklich unsere soziale Fitness? Das heißt, wie oft gehen wir wirklich voran und sagen, hey, Treffen mit Freunden, mit der Familie, die Interaktionen, auch die physischen Treffen vielleicht oder der Austausch mit Kolleginnen oder Kollegen, wir priorisieren das mal ganz hoch und zwar vor unseren ganzen To-Dos und all dem, was wir zu tun haben. Wenn wir da aber ganz ehrlich sind und uns tief in die Augen schauen, dann ist es häufig das, was so ein bisschen hinten unterfällt. Wenn wir uns nicht gerade sehr aktiv mit Dingen wie Achtsamkeit, Resilienz, Stressmanagement und anderen Dingen auseinandersetzen, die uns immer wieder auch ja dazu bringen zu sagen, okay, Beziehungen sind einfach relevant und sie tun mir gut und sie helfen mir auch dabei, gesund zu bleiben. Und deswegen ist das vielleicht einfach so dieser Anlaufpunkt, wo kommen wir damit her? Und jetzt die Überleitung, Corporate Influencing kann da natürlich einen Teil zu beitragen, aber es ist jetzt nicht die eine Lösung, wie wir damit das ganze Ding und das Ruder rumreißen.
Aber total witzig, dass du über soziale Beziehungen gekommen bist und ich bei Social Fitness dachte, das ist ein Fachbegriff für die Unternehmen sind nicht fit für soziale Medien und Corporate Influencing. Das war mein Link im Kopf, deswegen wollte ich so, wo stehen wir denn da? Deswegen, ja, aber spannend, dass du das so, dass das für dich social ist, soziale Beziehung. Aber jetzt dann die Frage anders formuliert, wo stehen wir denn beim Thema Corporate Influencing? Wie sehr am Anfang, du hast eben gesagt 2020, wie am Anfang stehen wir? Und da nochmal dieses, ich habe das Gefühl, da ist ganz viel auf den sozialen Medien los. Mhm. Wie viel Entwicklungspotenzial ist da noch?
Extrem viel. Also tatsächlich, wenn wir uns das mal anschauen, es gibt mittlerweile wirklich mehrere hunderte Programme, die in Deutschland über die letzten 10 Jahre hinweg entstanden sind und neben Programmen auch, ich sag mal, Initiativen. Was ist so ein bisschen der Unterschied? Initiativen sind eher kleiner getrieben, auch nicht so offiziell aufgehangen und eher mal aus einem, Versuch des Employer Brandings heraus mal kleine Maßnahmen zu ergreifen. Bei einem Programm sprechen wir halt wirklich darüber, dass wir ganz offiziell da wirklich was ans Laufen bringen, dass wir uns mit Geschäftsführung, Vorständen und auch anderen Stakeholdern entsprechend abstimmen, dass das wirklich auch einen offiziellen Rahmen bekommt. Und eine der ersten, die das gemacht haben vor wirklich tatsächlich 10 Jahren, war die Telekom. Ja, die war eine, wie sagt man so schön, eine Graswurzelinitiative, also von unten getrieben ist es tatsächlich damals angeleitet worden. Heute gehört die Telekom mit ihren Telekom-Botschaftern zu einer der größten und eben auch ältesten Initiativen, die es da gibt. Weiter geht's mit großen Unternehmen wie Dativ, Bechtle, Allianz, gibt's noch viele mehr, die dort auch in den letzten Jahren vorangegangen sind. Und ich glaube, was man sieht, ist, dass die großen Unternehmen und Konzerne, die eh schon immer sehr offen waren für Themen rund um New Work, veränderte Arbeitswelt, auch dem ganzen Thema Social im Sinne von Web 2.0, Social Media, Kommunikation, immer sehr offen gegenüberstanden. Da siehst du, die haben Programme mit der einen oder anderen Ausrichtung und auch mit unterschiedlichen Zielstellungen. Und zunehmend ziehen aber auch, ich sag mal, kleinere Unternehmen der Mittelstand nach. Und gleichzeitig gibt es noch so viele Unternehmen, die einfach überhaupt nicht wissen, dass es dieses Thema gibt, wie es angewendet werden kann. Und ich glaube auch durch den Namen ein bisschen missverstanden wird.
Was wird da missverstanden?
Das Wort Influencing habe ich immer wieder die Debatte, habe ich letzte Woche tatsächlich auch beim Kundentermin gehabt und es war eine ganz tolle Führungskraft, die beim Strategieworkshop dabei war und der hat unfassbar viele Fragen und zwar gute Fragen gestellt, weil er das Thema ehrlich durchdringen wollte und er hat gesagt, ja, aber das mit dem Influencing, dieses Beeinflussen und die vermeintliche Schublade, die bei uns im Kopf aufgeht, ach, das sind Menschen, die Produkte in die Kamera halten, so à la Instagram und irgendwie, dann irgendwie damit das Ganze bewerben, aber tatsächlich kann man auch eher über Botschafter sprechen, ne? Also eher Unternehmens- beziehungsweise Markenbotschafter oder auch Themenbotschafter. Ich glaube, das ist ein Wort, was einfach auch ein ganz anderes Framing im Kopf hervorruft.
Mhm. Aber da nochmal kurz, über welche Kanäle reden wir? Reden wir nur über LinkedIn oder auch Insta, TikTok?
Sowohl als auch. Es kommt auf die Zielstellung an. Also es kommt darauf an, was möchte ich als Unternehmen erreichen und wen möchte ich vor allen Dingen erreichen, ne? Und wenn ich jetzt, sage ich mal, im Azubi-Bereich unterwegs bin und eher Azubi-Scouting betreiben möchte im Kontext von Recruiting, dann ist TikTok durchaus die deutlich bessere Wahl als LinkedIn, ja? Und auch Instagram hat nochmal ganz andere Möglichkeiten, gerade wenn ich in den Bereich von B2C-Unternehmen schaue und gucke, was ist da so mein Ziel, ne? Möchte ich eine andere Reputation herbeiführen? Der Unterschied ist allerdings, wenn wir mal schauen, LinkedIn als Business-Plattform ist halt so angelegt, dass du, auch deutlich bessere Synergien herbeirufen kannst. Du hast dein eigenes persönliches Profil, ja, was du als Daniela anlegst. Du kannst deinen Arbeitgeber dahinterlegen, das heißt, das ist auch verifiziert, du arbeitest für den, du kannst Beiträge und Inhalte deines Arbeitgebers tatsächlich liken, kommentieren, interagieren. Der kann das wiederum bei dir auch tun. Und da hast du ganz andere Möglichkeiten auch Einstellungen im technischen Hintergrundbereich, das Ganze zu vernetzen. Bei TikTok und Instagram sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ne? Da hast du gar nicht diese technischen Voraussetzungen. Und dazu muss man auch sagen, TikTok ist eine reine Videoplattform, ja, und hat eine ganz schöne Schlagkraft. Das heißt, da sprechen wir eher davon, dass wir 2-3 Videos am Tag kontinuierlich brauchen. Und auch Instagram ist tendenziell ja eher eine Videoplattform und Bild funktioniert da nur noch so semi. Und da kommen wir bei LinkedIn natürlich mit dem Thema Bild, Text, Umfragen etc. auf ein ganz anderes Level, was viel mehr vor allen Dingen für, Schreibtischworker viel, viel besser handelbar ist und vor allen Dingen auch die Hemmschwelle viel leichter zu nehmen ist, weil das ist tatsächlich ganz interessant, wenn du den Menschen sagst, poste doch ein Bild von dir. Es muss ja nicht immer ein totales selbstdarstellerisches Selfie sein, sondern ein Bild von dir, was zu dem Kontext passt, da tun sich manche schon schwer. Und wenn ich ihnen dann sage, jetzt stell dich vor die Kamera und nimm ein Video auf, da fällt die totale Schockstarre, fängt dort an. Deswegen muss man immer schauen, wo will ich hin, was möchte ich machen, wie ist die Strategie des Unternehmens.
Jetzt sagst du ja schon sehr oft Unternehmen, die Frauen, die hier zuhören, die sind ja ein Teil sind selbstständig, ein Teil sind Führungskräfte in Unternehmen. Und um da auch nochmal so Vorurteile oder Bilder im Kopf aufzuräumen, ich glaube, wir alle sehen, jetzt bleiben wir mal bei LinkedIn, wir sehen da so diese Top Voices. Ich würde mal eher sagen, es sind dann wahrscheinlich schon Personal Brands, die dann sich selber verkaufen und irgendwann, ne, dann werden die Speaker, dann werden die als Experten wahrgenommen, versus Corporate Influencing Programme. Du hast jetzt auch schon immer Programme gesagt. Kannst du das noch, also kann man das überhaupt trennen oder kann ich quasi auch, wenn ich Teil eines Corporate Influencing Programms werde, mich dann tatsächlich zu so einer Expertin entwickeln, dass ich auch so als Einzelmarke wahrgenommen werde oder ist das gar nicht das Ziel? Also, dass man da nochmal so ein bisschen aufräumt zwischen dem, was die, die sich gar nicht damit befassen, immer nur so wahrnehmen, ne, und sehen, ach, guck mal, und der Experte für, weiß ich nicht, erneuerbare Energien, der aber eigentlich Autor und Speaker ist, ne, versus ich bin bei der Telekom oder weiß ich nicht, wen haben wir noch, bei einem Pharmaunternehmen in der Marketingabteilung, sage ich jetzt mal. Das ist ja wahrscheinlich was ganz anderes, vielleicht kannst du das auch nochmal aufdröseln.
Ja, sehr gerne. Also wenn wir den Begriff mal auseinandernehmen, einmal das Thema Personal Brand, das war ja das eine, was du gesagt hast. Personal Brands sind, wie du schon sagst, Personenmarken. Also das sind vor allen Dingen, natürlich sprechen wir darüber, wenn wir über Selbstständige sprechen, ne? Wenn wir auch auf unsere Profile zum Beispiel gucken, ne? Dann ist das schon auch etwas, dass du dich eher als Personenmarke positionierst. Und vor allen Dingen als Selbstständige natürlich auch guckst, hey, wofür stehe ich? Was sind meine Themen? Was möchte ich vorantreiben? Es ist auch immer die Frage, wie positioniere ich meine Personal Brand? Und ich glaube, da machen sich halt wenige, ich will das gar nicht pauschalisieren, aber die Überlegung, was möchte ich damit denn erreichen? Wen möchte ich damit erreichen? Welches Thema möchte ich hier wirklich setzen? Sondern es ist so, ja, LinkedIn ist gerade ein Hype und da müssen wir aufspringen und das muss man jetzt halt mal machen. Aber am Anfang diese 80% Zeit wirklich zu investieren, warum tue ich das? Warum will ich da sichtbar sein? Was ist mein Ziel? Wie erreiche ich das? Diese 80% sind wirklich der größte Weg, den du da gehst. Und wenn das einmal sitzt und du da ein klares Zielbild vor Augen hast, dann sind so die letzten 20% das, um ins Tun dann wirklich zu kommen, ne? Und als Personal Brand bist du schon eher so ein Lonely Rider, ne? Und das ist klar, wenn du selbstständig bist, dann macht das ja auch irgendwie in irgendeiner Form Sinn. Du kannst trotzdem ja Teil von Communities oder Netzwerken sein und dennoch bist du allein unterwegs. Wenn wir über Corporate Influencer sprechen, dann sprechen wir über Gemeinschaft, dann sprechen wir über Gruppe, dann sprechen wir über gemeinsam wirken. Denn als und Programm, ne, das habe ich ja auch häufig jetzt schon erwähnt, es bedeutet, das Unternehmen setzt wirklich von oben, sagt, hey, pass auf, wir haben verstanden, unsere Mitarbeitenden sind extrem relevant, was die Kommunikation angeht, sowohl nach außen als auch nach innen. Die können totale Treiber und vor allen Dingen Hebel sein, um das, was wir zum Beispiel nach außen bringen wollen, beispielsweise wir sind nachhaltig, wir haben eine moderne Arbeitsweise etc. Also alles, was sich Arbeitgebermarken zum Beispiel, wenn wir im Employer Branding bleiben, auf die Fahne schreiben, kann ja durch die Mitarbeitenden verifiziert werden, indem die ihre eigenen Geschichten teilen, indem die Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben, in Cases etc. Dann kann das Ganze verifiziert werden. Und das machen sie aber nicht alleine, weil in so einem Programm ist immer der Anspruch, dass diese Gruppe von Corporate Influencern sich auch sich auch selbst als Community betrachtet. Das heißt, es gibt monatliche, ich sag mal wöchentliche oder monatliche Check-ins, wo die zusammenkommen, wo die gemeinschaftlich brainstormen, was können wir für Themen spielen, welche Themen zahlen auch auf die Unternehmenskommunikation ein. Also es ist ganz anders aufgesetzt. Bei einer Personal Brand machst du dir für dich selber Gedanken und beim Corporate Influencer Programm ist es schon abgeleitet aus den Zielen des Unternehmens und es ist deutlich mehr eine Gruppendynamik.
Wird dieses Team, wirkt das nur nach innen? Oder sind die auch nach außen als so ein, wir sind die Botschafter von XY-Unternehmen und wir sind das Corporate Influencer-Team? Oder ist das nicht vorgesehen, dass man das nach außen so darstellt, von wegen, wir sind hier die Botschafter, die nach draußen reiten, um das Unternehmen bekannt zu machen?
Also tatsächlich ist es immer erst, also ich habe bisher noch keine Anfrage und noch kein Programm erlebt, die gesagt haben, wir wollen zuerst nach innen wirken.
Nee, sorry, nicht nach innen, sondern, sorry, wenn ich da direkt dazwischen gehe. Nee, du hast eben so gesagt, das ist eine Community und ein Team. Und dann habe ich, wenn du geredet hast, verstanden, alles klar, die treffen sich, das ist wie eine Arbeitsgruppe, nenne ich es jetzt mal. Aber das, was nach außen sichtbar ist, also weiß ich dann, der Mario, die Anna und die Laura, das sind die drei, die für was weiß ich, wir nennen jetzt mal Blau GmbH stehen. Und das sind die drei, die stellen sich auch vor als die drei. Und der eine steht für das und der andere steht für das. Und das sehe ich alles. Oder ist dann am Ende auf den Plattformen jeder wieder so ein bisschen für sich selbst verantwortlich und seine Themen und seine Community? Oder interagieren die auch ständig so? Also nehme ich die immer als Team auch außen wahr?
Das wäre das Ziel in der Tat, ja. Okay. Also das wäre in der Tat so. Und ich meine, da greifen jetzt wieder ein paar Mechanismen zusammen. Also häufig ist es ja so, dass die Kommunikation oder die Social-Media-Abteilung, je nachdem, wo es jetzt gelagert ist, durchaus ja auch eine Kommunikation auf der Meta-Ebene durchführt. Das heißt, sagt, hey, wir haben hier ein Programm gestartet und unsere XY-Ambassadors oder Botschafter sind jetzt unterwegs. Wir freuen uns riesig, dass sie dabei sind. Manchmal werden die vorgestellt. Es gibt zum Beispiel auch ein Unternehmen, die SV Informatik, die Carina Schillack zum Beispiel ist da eine ganz tolle Kernteamverantwortliche, die hat das sogar, da ist es so weit, dass es eine Webseite direkt zu den Botschaftern gibt, das heißt, da kann man sich die Botschafter sogar auf der Webseite angucken, wer ist das, was machen die, manche Unternehmen zeigen sogar Übersichten, welche Botschafter für welche Themen stehen, also das ist schon sehr klar auch das Ziel, diese Gruppe und diese Gruppendynamik nach außen zu tragen und auch dieses gegenseitige Miteinander zu zeigen, indem man kommentiert, teilt, reagiert, sich gegenseitig auch auf neue Ideen aufmerksam macht und ja, sowohl im Innenverhältnis als Gruppe und gleichzeitig auch im Außenverhältnis, um das in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja.
Aber das finde ich einen spannenden Punkt, weil, also zumindest in meiner Bubble, ich nehme schon immer so eher diese ganzen Einzelkämpfer und Kämpferinnen wahr. Und dieses Corporate Influencing, wenn man selbstständig ist, ist das erstmal, glaube ich, so ein außen vor. Oder ich sehe es nicht so stark, weil ich selbstständig bin. Auf der anderen Seite wäre jetzt ja total wichtig, da mal reinzugehen und zu sagen, okay, was hast du für Erfahrungen, was läuft gut, was sind Fehler, die man vermeiden kann? Hast du vielleicht auch so ein paar Erfolgsbeispiele, wo du mal uns so einen Case erzählen kannst? Was haben die gemacht und in was für eine Wirkung kam das dann?
Mhm. Nehme ich dich gern mit. Und ich glaube, wirklich hier nochmal klar zu unterscheiden, Corporate Influencer sind wirklich angestellte Mitarbeitende. Mhm. Also es steckt im Namen, ne? Corporate. Und Personal Brands sind dann eben so die Individuen. Ja, ein ganz spannender Case ist tatsächlich K+S, Kali und Salz. Das ist ein Bergbauunternehmen, sitzen im Westen von Deutschland. Und die sind gestartet tatsächlich mit einem Programm, jetzt müsste ich glaube vor 2 Jahren tatsächlich oder 2,5 Jahren, mit 15 Corporate Influencern. Und das Kernteam war eine wirklich grandiose Besetzung. Es gab hier die Lisa aus dem HR-Bereich und der Michael Wodonik, der seines Zeichens sowohl Pressesprecher ist als auch quasi Teil des Botschafterprogramms, also des Kernteams. Das heißt, hier sind wirklich gute Abteilungen zusammengekommen und die beiden haben das Ding ganzheitlich gedacht. Das heißt, die haben das Programm aufgesetzt für die Corporate Influencer, haben die quasi zum Laufen gebracht, ins Tun gebracht, die sind losgegangen und gleichzeitig hat der Michael in seiner Funktion eben als Kommunikator fürs Unternehmen und Pressesprecher das Ganze auch nach außen in die Wirksamkeit gebracht. Das heißt, die haben auch in der grundsätzlichen Kommunikation des Unternehmens über dieses Programm berichtet, was dazu führte, dass sie auf unterschiedlichen Bühnen stattgefunden haben, egal ob es die Zukunft Personal war. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch Kommunikationskongress. Sie haben auch einen Preis abgeräumt. Sie wurden in mehrere Podcasts eingeladen, was dazu führte, dass natürlich das Unternehmen als solches auch nochmal in ganz, ganz anderen Bubbles wahrgenommen wurde. Und genau das wollten sie, weil das ist jetzt halt kein Unternehmen wie die Telekom oder Allianz ist, wo du sagst, ach so, ja stimmt, kenne ich. Mhm. Aber mittlerweile haben sie es halt wirklich geschafft und sie sind jetzt auch in der zweiten Welle. Das heißt, sie haben jetzt neue Mitarbeitende mit aufgegleist und sind jetzt einfach auch, ja, ich glaube, doppelt so groß jetzt in ihrem Programm. Und das ist schon ein ziemlich cooler Erfolgscase gewesen. Und sie haben eben mit viel Herz auch gezeigt, wie es funktioniert, aber eben auch hinten raus gute Zahlen geliefert und gezeigt, okay, so kann es halt gehen und laufen.
Ja, super gutes Beispiel. Kannst du mal so ein paar Vorurteile oder Diskussionspunkte, du hast ja eben schon gesagt, wenn du beim Kunden und dann wird da hart diskutiert über Begriffe und über, ich glaube, genauso so wie ich jetzt in dem Podcast so ein bisschen rangehe und meine Bilder im Kopf habe und man erstmal so ein paar Sachen klarziehen muss, kannst du mal so erzählen, was dir dann immer begegnet an vielleicht Ängsten, Herausforderungen, Fehlern, die man bloß gar nicht machen sollte. Jetzt hast du schon bei K&S gesagt, wie gut die das gemacht haben, aber quasi nochmal so ein bisschen mehr ins, als die ganz am Anfang standen und noch nicht wussten, wie sie starten sollen. Was ist das, was manchmal vielleicht man fälschlicherweise im Kopf hat und wie man es richtig gut löst?
Ja, finde ich gut. Ich liebe es auch zu sagen, was sollte man vermeiden? Daraus lernt man meistens viel mehr. Also der Punkt Nummer eins, ich glaube, das Thema, ne, Influencing, das im Wort Corporate Influencing, und um Gottes Willen, da gilt es auch immer zu sagen, wir überlegen uns quasi einen eigenen Namen, eigenes Branding dafür. Also wir sind nicht die Corporate Influencer von, sondern wir sind die XY Ambassadors, wir sind die XY Botschafter, Voices, you name it. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, um auch eine eigene Identifikation dahin zu bekommen. Ja, das zweite große Thema, oder das ist nicht das erste große Thema, aber das ist eins, weil wir da ja vorhin einmal angedockt hatten. Eins der großen Themen ist Freiheitsgrade und versus Vertrauen. Mhm. Das heißt, was wird denn da kontrolliert und was dürfen die schreiben? Also es ist auch, hängt ganz, ganz eng mit dem Thema Unternehmenskultur zusammen und auch wie Kommunikation bisher gelebt wird. Und vor allen Dingen auch, welche Abteilungen da integriert sind, ne? Also wenn alle relevanten Abteilungen an einem Tisch sitzen und sich einig sind, dass sie das wollen, dann funktioniert es meist ganz gut und dann kommt dieser Diskurs gar nicht. Aber es geht ja auch darum, zu schauen, okay, die Angst beiseite zu schieben, wenn jetzt auf einmal alle schreiben dürfen und kommunizieren dürfen, was ist denn, wenn sie dann komische Sachen schreiben oder nicht, oder Dinge in die Welt tragen, die sie eigentlich nicht dürfen? Naja, der Punkt ist der, das könnten sie auch in der Offline-Welt machen. Also rein theoretisch könnte sich auch jemand auf eine Bühne stellen oder sonst wo, oder auf einer Messe, auf einem Event und, ich sag mal, Quatsch erzählen oder firmeninterner ausplaudern. Ja, es könnte genauso passieren. Also da kann man ja nur an den gesunden Menschenverstand von seinen Mitarbeitenden appellieren und sagen, hey, die werden schon wissen, dass sie dieses oder jenes nicht nach außen tragen dürfen. Und gleichzeitig ist es so, Mitarbeitende können so oder so auf Social Media kommunizieren. Es sind ihre persönlichen Kanäle. Und wenn die über das Sommerfest berichten wollen, dann können die das machen. Und da kann auch niemand einen Riegel vorschieben. Was du aber mit so einem Programm erreichen kannst, ist, dass du die Mitarbeitenden schulst und ihnen zeigst, wie sie es richtig machen und wie es gut funktionieren kann. Das heißt, mit so einem offiziellen Programm sorgst du eher dafür, dass du einen guten Rahmen und einen guten Nährboden schaffst, um das Ganze in vernünftige Bahnen zu treiben. Das zweite ist, ich sag's mal ganz salopp, wenn du eine beschissene Kultur hast und eine extrem hohe Kündigungsquote, dann fang mit sowas nicht an, weil Corporate Influencing ist nicht dazu da, um Schönwascherei zu machen, sondern es geht wirklich darum, ehrliche Kommunikation zu betreiben und durchaus auch mal kritisch auf das eine oder andere zu schauen. Das ist völlig legitim. Man kann auch sagen, hey, wir haben eine riesengroße Nachhaltigkeitsinitiative gestartet. Mega, weil wir sind aktuell noch nicht an dem Punkt, wo wir wollen, aber wir machen X, Y, Z und wir erhoffen uns dies, das und jenes. Das ist ehrlich, das ist das, was Menschen wollen. Und am Ende des Tages, Menschen wollen Menschen und da eben auch Individualität. Und was gibt's noch für Punkte? Du, da gibt's noch einige. Das Thema Zeit. Also machen die das dann in ihrer Arbeitszeit? Ja, natürlich. Wenn ihr das als Unternehmen wollt, dann machen die das natürlich in ihrer Arbeitszeit. Und das darf man natürlich auch, da darf man einen Rahmen setzen und kann natürlich auch sagen, wie viel man da Zeit gibt. Die Frage ist ja immer, was erwartest du als Unternehmen? Und dementsprechend gilt es auch dort, einen Zeitinvest natürlich anzugeben. Was gibt es noch? Tatsächlich auch wieder etwas mit Zeit. Es wird unterschätzt, was für interne Ressourcen gebraucht werden, und zwar seitens des Kernteams. Weil ich glaube, häufig ist die Menschen, die sich nicht mit Social Media auseinandersetzen, da kommt dann auch so dieser lapidare Spruch mit, ach ja, komm, die können doch mal da drei so Posts machen, das ist doch nix. Mhm. Ja, da weißt du, Menschen, die das sagen, haben keine Ahnung, haben einfach keine Ahnung. Und dieses Kernteam, ja, hat einfach eine sehr, sehr komplexe Aufgabe. Die haben die Aufgabe, diese Gruppe nicht nur zu begleiten und gegebenenfalls zu schulen oder mit externer Hilfe zu schulen, sondern die betreiben dort richtiges Community-Management. Die sind da dran, die sind dabei. Und nein, Corporate Influencer können nicht einfach einmal drei Schulungen bekommen, dann laufen die allein los. Das funktioniert nicht. Daran sind schon Programme gescheitert, weil sie eben genau hinten raus diese zeitliche Komponente total unterschätzt haben.
Was sind, ja, ich würde sagen. Ja, sorry, ja, wenn ich da reingehe mit dem Zeit. Was sind da deine Erfahrungen, wenn man damit startet? Wie viele Stunden? Also, weil ich meine, da muss ich andere Aufgaben abgeben. Ich glaube, wir alle sind gestresst und haben immer ganz viel auf dem Schreibtisch. Also, wie viele Stunden würdest du sagen, machen Sinn?
Für die Corporate,
also wenn jetzt nach diesem Podcast einer sagt, das ist total spannend, hört ihr mal den Podcast an, wir müssen das machen. Ich kenne hier eine Sophie Rickmann, die hat dir das erzählt und vielleicht holt man die dann auch noch als Beratung ins Haus. Aber dann fange ich an und jetzt habe ich da, sagen wir mal, ich habe ein Team aus 5. Wie viel Zeit pro Woche, pro Monat sollten die investieren?
Also die Corporate Influencer selbst, ich würde es gerne vielleicht einmal trennen, nämlich einmal nach Corporate Influencern und einmal nach Kernteam. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut, wenn wir es machen. Also den Corporate Influencern, wenn ich die Erwartungshaltung habe und sage, hey, ich würde gerne, dass die so 1 bis 2 Postings im Monat machen, was einfach realistisch ist. Mehr ist immer schön und wenn welche angezündet sind, dann machen sie es auch, aber 1 bis 2 Postings im Monat. Plus, dass ich dann natürlich noch sage, okay, ich möchte ja auch, dass die Community Management auf der Plattform betreiben, das heißt, ihre Kommentare beantworten, ihr Netzwerk aufbauen, ausbauen. Das heißt, dass ich denen schon so 1 bis 2 Stunden pro Woche zur Verfügung stelle. Ja, mal mehr, mal weniger, aber das ist etwas, was für die Corporate Influencer schon einfach ein Ding ist, weil du weißt es selber und jetzt alle, die zuhören, jeder, der schon mal einen LinkedIn-Post geschrieben hat oder einen Instagram-Post oder wie auch immer, ey, das dauert Zeit. Und wenn du da was Qualitatives hinbekommen möchtest, selbst mit Unterstützung durch KI, das dauert eben und am Anfang einfach noch viel länger. Ja, deswegen 1-2 Stunden in der Woche sollte eben schon da sein. Und wenn ich jetzt über das Kernteam spreche, da ist es dann am Ende des Tages gar nicht so relevant, ob ich jetzt mit 15 oder 15 Corporate Influencern starte. Da solltest du als Kernteam schon 2 bis 4 Stunden pro Woche pro Person einrechnen, ja. Und je nachdem, wenn halt, je mehr es sind, umso, und vor allen Dingen auch am Anfang ist es etwas mehr, ne, weil am Anfang diese ganze Vorbereitung, Stakeholder-Management, je nachdem, wie viele Bereiche ich im Unternehmen habe, Geschäftsführung, Führungskräfte, Betriebsrat, IT, Legal, Arbeitssicherheit, HR, Kommunikation, you name it. Interne Kommunikation wird massiv unterschätzt, sowohl während des Start des Programms als auch danach, weil auch alle anderen kriegen ja mit, dass das passiert. Das heißt auch immer wieder dieses, was tun die da eigentlich? Warum tun die das eigentlich? Mit welchen Erfolgen tun sie das? Das heißt auch die interne Kommunikation ist absolut relevant und sollte nicht unterschätzt werden. Das ist ein weiterer Punkt, wo was passiert, wenn ich das nicht tue, dann passieren so Dinge, dass Mitarbeitende zu anderen Mitarbeitenden sagen, die eben auf LinkedIn aktiv sind, oh, ist heute schon wieder was gepostet, da scheint es ja nicht so viel zu tun zu haben, bei euch ist ja nicht so viel los in der Abteilung. Ja, oder Führungskräfte, die nicht mit involviert sind und die übergangen werden, die sagen, ja, hast du da schon wieder gepostet, aber hattest du nicht heute einen Kundenauftrag, wie kann es sein, dass du um 11 beim Kunden sein solltest und dein Post hochgegangen ist? Die wissen vielleicht auch nicht, dass man das terminieren kann. Also das sind so ganz, ganz kleine Dinge, die können aber hinten raus dafür sorgen, dass so ein Mitarbeiter nach solchen, sag ich mal, Kommentaren und jetzt Anfeindungen einfach nichts mehr tun. Und das sind so Dinge, die muss ich im Vorhinein planen und deswegen ist es am Anfang einfach viel mehr Aufklärungsarbeit und Zeit, die ich brauche und hinten raus wird es natürlich, wie bei jedem Projekt, kennst du auch, wird es dann einfach auch ein bisschen smoother.
Und solche Tipps und Erfahrungswerte, das ist das, was ihr auch teilt dann im Corporate Influencer Club und im Podcast, das ist das, was ich dann so erfahre bei euch in der Community?
Genau, auf jeden Fall.
Also, das ist ja schon so, wo man so, das kann übrigens passieren, liebe Leute, deswegen bereitet euch vor.
Ja, total. Also mit dem Club, der Ansatz, ich würde sagen, der Podcast ist schon einfach ein Wissensmedium, wo wir entweder jeweils Unternehmen einladen, entweder mit denen wir zusammengearbeitet haben oder die wir aus dem Club kennen und ihre Programme vorstellen und eben, wo wir mit ihnen genau über solche Best-Case, aber auch Worst-Case-Fälle, Szenario, Schattenseiten sprechen. Wir hatten auch schon mal einen richtig tollen Podcast, wo wir wirklich mal ganz klar, da war der Alex Lüken von der Telekom zum Beispiel dabei, der mal echt tief hat blicken lassen und gesagt hat so, ey Leute, es ist auch halt einfach nicht alles schön. Es gibt auch Schattenseiten und die haben wir dann natürlich, so wie die Dinge, die ich gerade erwähnt habe, auch mal beleuchtet und geschaut, wie geht man damit um. Und das ist etwas, dessen sollte man sich eben bewusst sein, denn wir arbeiten hier mit Menschen. Es sind nicht die Corporate-Kanäle und es ist nicht mal eben ein LinkedIn- oder Instagram-Account fürs Unternehmen, sondern ich befähige hier Menschen. Das heißt, ich sollte mir bewusst sein, was auch auf diese Menschen zukommt und wie ich dann damit umgehen kann.
Ich habe schon, während du geredet hast, gedacht, jetzt kommt auch wieder der Link zu Social Fitness und so der Mensch als Mittelpunkt ein. Der Club wiederum, der findet nur auf LinkedIn statt oder?
Da sind wir mal gestartet, tatsächlich im Sinne von, dass wir eine geschlossene LinkedIn-Gruppe haben. Und ja, wir lassen auch bei über 13.000 Mitgliedern, wir haben jeden einzelnen händisch zugelassen. Also das heißt, es ist eine geschlossene Gruppe und ich gucke mir jedes Profil, also aktuell ist das Community-Management mehr bei mir, aber wir teilen uns das natürlich auch auf, aber wir gucken uns jedes Profil an und schauen, ist das ein echter Mensch? Ist das jemand, der wirklich Interesse an dem Thema hat? Oder ist das der nächste Sales-Guru, der hier rein will, um irgendwie den Leuten was aufzuschnacken? Das heißt, das machen wir und wir teilen dort selber Infos, Tipps, Inspirationen, aber auch vor allen Dingen die Mitglieder selber, weil wir wollen gar nicht so die Kuratoren im Sinne dessen, dass wir nur diejenigen sind, die da was reingeben, sondern die Community untereinander hilft sich da auch extrem. Ne? Es kommen viel so Question for the Group rein. Viele stellen sich vor, die neu sind, die vernetzen sich miteinander. Und dieses Online-Konglomerat quasi hat sich mittlerweile auch in die Offline-Welt übertragen. Wir kooperieren mit der Zukunft Personal und sind jetzt seit 2023 auf allen drei Events immer dabei, auf der Europe, auf der Nord und auf der Süd. Und da haben wir tatsächlich jetzt in Köln, 3 Tage lang eine Bühne, wo es nur um das Thema Corporate Influencing geht. Also 3 Tage lang mit über 50 Speakern aus unterschiedlichsten Bereichen gucken wir da drauf. Also wenn sich jemand informieren möchte zu dem Thema, dann kommt nach Köln. Das ist wirklich, da kriegt ihr 3 Tage lang Druckbetankung dazu und eben auch noch wir haben auch ein Club-Dinner quasi, also so mit dem engsten Community-Kreis haben wir dann auch abends dann nochmal so ein Community-Treffen und darüber hinaus, über die ZP-Treffen, kam halt immer wieder auch der Wunsch können wir das nicht häufiger machen? Nur so 3-mal im Jahr ist ja auch irgendwie, Und jetzt haben wir quasi die Corporate Influencer Club Meetups auch ins Leben gerufen. Zuletzt hatten wir eins in Berlin. Und da kommen wir dann einfach auch in kleiner Gruppe zusammen und tauschen uns aus, was echt extrem bereichernd ist. Und wir waren in Berlin irgendwie 18 Personen und das war also phänomenal, was danach auch entstanden ist und was für ein Buzz auch auf Social Media, das war ziemlich cool.
Sehr cool. Also dann kann man ja nochmal darauf hinweisen, 9. bis 11. September, Zukunft Personal Europe. Und du hast sogar für uns Family and Friends Ticketlink vorbereitet, den wir mal in die Shownotes packen. Sehr cool. Also wer da Sophie sprechen will, sich connecten möchte, kann das sehr gerne tun. Ich habe gelernt und herausgehört, das ist ein sehr strategisches Thema, das am Ende sehr viele Bereiche im Unternehmen betrifft, was nicht heißt, dass man davor Angst haben soll, sondern das einfach, man muss es als strategisches Kommunikationstool begreifen und sehr viel, 80%, hast du gesagt, vorher arbeiten, bevor ich dann auf, nehmen wir mal, LinkedIn stattfinde. Ich würde gerne jetzt noch so in das, was wir alle so sehen tagtäglich, die Beiträge. Vielleicht hast du da auch noch so ein paar Tipps. Man liest so total unterschiedliche Herangehensweise. Und ich glaube, dir begegnet dann ja dann super oft auch so diese Themenfindung. Ja, was soll ich denn da posten? Stelle ich mich vor ein Gebäude? Also ich habe manchmal das Gefühl, so alle wissen, dass sie irgendwie was machen sollen. Die Qualitäten sind sehr unterschiedlich. Und dann bin ich ja auch so zwischen, das kam übrigens auch als so eine Frage, es kommt immer sofort dieser, ich will aber nicht selbstdarstellerisch sein. Und manche sind auch total genervt von diesen ganzen sehr emotionalen Posts. Was würdest du sagen, ist ein erfolgreicher Beitrag? Wie emotional soll es werden? Wie viel Innensicht? Wie viel einfach nur, guten Tag, wir sind auf der Messe, kommt vorbei, es wird ein schöner Tag.
Ja, okay, wow. Also wir nehmen es mal kurz auseinander, weil tatsächlich, was ist ein guter Post? Das ist ja eine Frage, die sich daran bemisst oder wie ich sie beantworte, was ist deine Zielstellung? Also um es jetzt mal ganz transparent zu machen, ich habe letzten Sonntag einen Beitrag geteilt, der mir einfach wichtig war. Da ging es um einen Effekt, den ich in der Bahn, also ich bin in der Bahn gefahren und dann hat die Schaffnerin quasi kurz vor Ankunft in Hamburg gesagt, ich möchte mich bedanken bei meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Gastrobereich. Ihr habt das richtig toll gemacht, kommt gut nach Hause, passt auf euch auf. Es hat mich total berührt und ich habe einen ganz kurzen Beitrag dazu geschrieben mit einem Bild aus der Bahn, wo ich quasi so ein Stück weit darauf hingewiesen habe, wie schön es sein kann und welche Effekte das für mich hatte, einfach mal Danke zu sagen, dass ich dazu inspiriert wurde, dass ich irgendwie eine gute Connection zu der Bahn als Marke hatte. Und kurz, knackig, und das Ding ist halt komplett durch die Decke gegangen. Das hat halt irgendwie über 800 Likes, 50 Kommentare, Reposts, 180.000 Impressions. Also jetzt könnte man sagen, das ist ja ein richtig guter Post. Ja, aber er zahlt nicht unbedingt zu 100% auf meine Positionierung ein. weil er sagt ja jetzt nicht unbedingt aus, dass ich mich mit dem Thema Corporate Influencing auseinandersetze. Ja, es streift so ein bisschen das Thema Marke und Markenwahrnehmung, aber am Ende des Tages ist das jetzt nichts, was auf meine Positionierung einzahlt. Das heißt, was will ich damit einfach sagen? Wir müssen uns bewusst sein, dass wir, wenn wir wahllos einfach posten, dann können wir zwar zu viralen Hits gelangen, aber die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Und deswegen komme ich zurück zum Anfang, stell dir die Frage, warum bist du auf LinkedIn? Bist du da, um zu lernen, um dich zu vernetzen, um einfach so ein bisschen den Wilden Westen dort mal auszuprobieren? Dann hey, go for it, ja, wenn du das wirklich als Privatvergnügen machst. Wenn das Thema aber für dich strategisch ist, weil du selbstständig bist, weil du als Corporate Influencer aktiv sein möchtest und dort dich eben auch mit deinen Themen zeigen möchtest, dann mach dir wirklich klar, für welche 3 bis maximal 5 Themen stehst du. Was sind deine Themen? Was framest du dort? Und dann entsprechend auch den Content darauf auszurichten. Und da geht es nicht darum, und um Gottes Willen, bitte nicht nur fachlich zu schreiben, ja, weil reine fachliche Beiträge, die sind einfach, die will keiner lesen. Also es will keiner eine verbesserte Pressemitteilung lesen. Und ich möchte auch nicht zutiefst fachliche Beiträge schreiben. Ja, die könnten wir beide machen. Aber wir beide könnten über dasselbe Thema, Frauen stärken zum Beispiel, ja. Du kannst darüber schreiben und ich kann darüber schreiben. Und was macht's so besonders und so individuell? Und was ist dann auch der Unterschied? Du reicherst es an mit deiner persönlichen Erfahrung, mit deinen Empfehlungen, die du hast, mit deinen Geschichten, die du erlebt hast. Und ich tue das genauso. Und damit werden es 2 absolut unterschiedliche Beiträge und vor allen Dingen auch wahrscheinlich auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise, weil wir vermutlich vielleicht unterschiedlich schreiben und eine unterschiedliche Schreibstimme haben. Und insofern ist das quasi schon mal ein Punkt, wie mache ich das Ganze im Sinne von auch Selbstdarstellung versus Positionierung. Wenn ich mich positioniere für ein Thema oder für halt so 3 Themen, sag ich mal, dann ist es auch okay, wenn ich ein Selfie poste, wenn ich zum Beispiel gerade, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in einer Lagerhalle stehe und gerade über die Logistikprozesse im Unternehmen schreiben möchte, dann ist es total schön. Weil wenn ich vielleicht nur die Lagerhalle abbilden würde, dann macht das mit mir nichts, weil Menschen wollen Menschen und Emotionen werden weniger durch solche statischen Bilder ausgelöst als durch eben emotionalisierte Bilder. Und was meine ich mit emotionalisierten Bildern? Es muss nicht immer ein Mensch drauf sein, aber es sollte irgendwas mit uns tun. Und wenn ich auch einfach nur irgendwelche Grafiken poste und die nicht in einen gescheiten Kontext oder in eine Geschichte setze, dann ist das ehrlicherweise super langweilig. Das heißt, das Wort, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, aber es ist ja auch so eins, Storytelling, ja. Ich glaube, wir tun das im Offline und mit Freunden. Manche von uns tun das ganz automatisch. Wenn die Frage nach dem Urlaub kommt, dann gibt es manche Menschen, die ausholen und danach hast du das Gefühl, du warst in diesem Urlaub dabei. Das ist Storytelling, ja. Und dann gibt es andere Menschen, die das nicht so gut können. Und das ist okay. Und gleichzeitig kann man das lernen. Weil Storytelling und Geschichten zu erzählen und das zu verpacken, sorgt dafür, dass ich mitgenommen werde, dass ich eine Empfindung habe, eine Emotion ausgelöst wird. Und das macht am Ende des Tages um sozusagen einen guten Beitrag aus. Fachliche Inhalte angereichert mit persönlichen Geschichten, die uns bewegen, berühren und beim anderen ankommen.
Wie ist das mit dem Thema, jemand anders schreibt für dich? Ich habe jetzt ganz oft an CEOs gedacht, wo man gespürt hat, dass die Kommunikationsabteilung beschlossen hat, der muss jetzt auch auf LinkedIn sein. Und dann waren aber die Beiträge, oder sind sie vielleicht auch teilweise noch, wo man denkt, außer dass der jetzt der CEO ist eines DAX-Unternehmens, berührt mich hier gar nichts. Und das hat ja dann nicht nur was, also und ich habe mich dann immer gefragt, okay, heißt das, ihr müsst es doch noch selber machen. Es gibt ja ein paar, die so ihren persönlichen Touch da reingeben oder das prüfen. Und was hat das vielleicht auch mit der Schreibe zu tun von denen, die das für andere machen? Also vielleicht mal aufgedröselt, bevor ich dich wieder so mit so einer langen Frage. Können andere Leute für mich diese Arbeit machen? / KI, na, sowieso unterstützend. Aber geht das, dass jemand genauso schön emotional für mich das macht?
Spannend. Ich habe nach unserer Podcast-Aufnahme habe ich genau dazu einen Termin, nämlich zum Thema C-Level-Kommunikation.
Ja, genau.
Ja, in der Tat. Also ja, das funktioniert. Das Ganze nennt sich ja im Fachjargon Ghostwriting. Ja. Und ja, das kann funktionieren. Das funktioniert, sag ich mal, nicht immer gleich von Anfang an, weil es geht ja auch um das Thema Vertrauen. Es geht darum, sich kennenzulernen und vor allen Dingen meistens ist es ja so, dass dann die C-Level frisch anfangen und die haben nicht schon 2 Jahre LinkedIn-Erfahrung und holen sich dann einen Ghostwriter. Bei manchen ist das so, das ist ganz gut, weil dann hast du ja selber schon eine Stimme entwickelt und der Ghostwriter kann sich da entsprechend auch dran orientieren. Das ist natürlich etwas, was gut funktioniert, ja, weil du dich dann eingrooven kannst. Wenn du komplett neu startest, dann gilt es natürlich wirklich, deine Stimme zu finden und da eben auch als C-Level, Geschäftsführer, wie auch immer, standhaft zu bleiben und eine klare Linie zu erarbeiten, ja. Und das ist auch okay, wenn jetzt, sagen wir mal, ein C-Level eher konservativ kommuniziert, auch in der realen Welt, ne, oder vielleicht auch einfach ein bisschen zurückhaltender ist. Das ist total in Ordnung, aber dann sollte sich das bitte, dieses Konservative und Ruhige, auch in dem LinkedIn-Beiträgen wiederfinden und nicht auf einmal total frech und peppig klingen und du denkst dir, nee, das ist ja doch überhaupt gar nicht oder sie. Das heißt, hier gilt es wirklich, sehr iterativ miteinander zu arbeiten und zu schauen, dass eben genau das nicht passiert, was du jetzt hast, nämlich dieses Dismatch und du denkst dir, okay, das haut gar nicht hin. Das heißt, wenn du einen guten Ghostwriter hast, dann guckst du wirklich und du analysierst, wie funktioniert die Person denn bisher? Und zwar auch in der Offline-Welt, bei Vorträgen. Was ist deren Haltung, wie geht die Person raus? Gibt es vielleicht auch bestimmte Wörter, die immer wieder genannt werden? Also wie ist die Art der Kommunikation? Weil das ist das Beste, was du machen kannst. Nicht, dass du ein Dismatch hast zwischen der digitalen, deiner digitalen Identität und deiner realen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass es heißt, Mensch, Daniela, jetzt habe ich dich zum ersten Mal live getroffen oder mit dir geschnackt. Boah, du bist ja wie auf LinkedIn, wie ich dich immer lese. Das ist das Beste, was passieren kann. Und das funktioniert auch. Und bei C-Leveln ist es natürlich auch so, dass die bitte auch nicht nur rein fachlichen Content posten, ja. Also reine Fachthemen, das ganz ehrlich, dann kann ich auf den Unternehmensaccount gehen, sondern es ist schon so, dass die auch einen Stretch ganz gut hinlegen müssen, ne? Also, wie soll ich das sagen? Die Vorstandspersonen agieren sowohl als Repräsentanten des Unternehmens und zeitgleich sollen sie aber bitte auch Personen und Menschen sein. Und das immer wieder im Wechsel spielen, so mit den Erwartungen der Stakeholder, die sie so haben, ist das, was es am Ende wirklich den Unterschied macht und dessen sie sich auch bewusst werden müssen, dass sie eben nicht nur aus dieser rein fachlichen Brille posten, weil am Ende, was interessiert mich? Mich interessiert natürlich auch sowas wie Einblicke in die Kultur, in die Strategie. Es gibt auch Themen, die wirklich rein den C-Leveln in Anführungsstrichen, ich sag mal, nicht vorbehalten sind, aber worüber die viel besser kommunizieren können als die Corporate Influencer, also die Mitarbeitenden, ja, Vision, Strategie, Markttrends, das sind total gute Themen, die sich einfach für Vorstände eignen und wo die reingehen können und die können sie mit Geschichten untermauern, ja.
Und vielleicht ist das dann auch so insgesamt die Herausforderung, also wenn ich so an bestimmte Führungskräfte denke auf C-Level, dann ich glaube, das Corporate Influencing kann all das, was ich an Kommunikationsstärke nicht habe, nicht quasi wegradieren, sondern wenn ich und das ist eigentlich das so Harte und das so Spannende, ne? Irgendwie. Also und dann muss ich auch an meiner Kommunikation arbeiten. Oder wenn ich halt ein stoffliger Typ bin, dann bin ich halt so ein stoffliger Typ. Und dann will ich genau das sehen und kann da jetzt nicht so ein
Und es gibt ja tolle Vorstandsbeispiele, ne? Also zum Beispiel Tina Müller, ja. Und ich finde, wenn man sie über die Jahre hinweg zum Beispiel beobachtet hat, ne, sie hat auch deutlich fachlicher mal angefangen in ihren Beiträgen und sie wird sukzessive einfach auch viel persönlicher. Sie hat zum Beispiel jetzt ein aktuelles Format ins Leben gerufen, wie mein Leben so spielt. Und hat sie ein Bild von sich als Kind abgebildet und ist total, also das war total schön, das zu lesen. Und das meine ich mit Geschichte, weil sie hat am Ende des Tages ihren Werdegang aufgezeigt und hat gesagt, okay, die Person damals, ihre erste Chefin bei ihrem Praktikum, die hat sie so nachhaltig beeindruckt, dass das wirkt bis heute nach und das war wirklich schön zu lesen oder auch Behind-the-Scenes-Szenen oder auch eine Sigrid Nikutta, die wirklich mit einer Warnweste auf dem Bild quasi sich fotografiert mit einem, ja, wahrscheinlich Mitarbeitenden auf einem, ich weiß gar nicht, was es war, aber irgendein sozusagen Fahrzeug, wo sie unterwegs waren. Also total spannende Beispiele oder auch ein Tim Höttgens, ja, von der Telekom, der auch extrem nahbar ist, der auch, der hat ja einmal im Jahr, gibt es ja auch deren, der hat ja auf der Jahreskonferenz spricht, der ist auch immer eine der erfolgreichsten Reden, die gut zitiert wird auch. Also es gibt schon tolle Beispiele von C-Leveln, die einfach gut kommunizieren und das auch toll ins LinkedIn übertragen.
Ich finde, da hat man auch nochmal gut rausgehört, dass es eine Reise ist. Weil wenn jetzt welche denken, okay, ich will damit starten, ich glaube, du startest dann halt erstmal mit den Sachen, wo du dich sicher fühlst und eher der fachlichen Ebene. Dieses persönliche Ding, also ich habe bei manchen den Eindruck, oh, die stört es halt gar nicht so super persönlich zu werden. Ich habe deinen Post zum Beispiel von der Bahn auch gesehen und dann habe ich die Geschichte im Kopf und die fachlichen Sachen, aus denen lerne ich dann vielleicht mehr. Also ich fand es ganz gut, dass du gesagt hast, wie zielt da was auf was rein und vielleicht auch nochmal schön für die zuhören, die sagen, ich muss nicht gleich mit diesen mein ganzes Herz ausschütten und meine Seele, sondern ich kann mich da langsam vorarbeiten.
Nein, und ehrlicherweise, und das ist ja auch das Interessante, ne, wenn du, und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, und dann bin ich da, glaube ich, auch durch mit, also jetzt bleiben wir mal bei meinem Bahnpost und dann mache ich noch zwei Beispiele. Jetzt könnte ich ja sagen, wow, das Ding ist so durch die Decke gegangen. Oh ja, da setze ich jetzt auf, das mache ich wieder, um mehr Reichweite zu kriegen. Es ist verführerisch, aber es bringt mir für meine Positionierung nichts. Es ist okay, dass ich sowas teile, weil das ist ja auch ein Einblick in meine Persönlichkeit. Wer bin ich? Was treibt mich um? Was habe ich für Gedanken? Es sorgt ja auch dafür, dass sozusagen auch ein Bild entsteht, wer ich bin. Und jetzt sehe ich das auch viel, und das hast du ja vorhin angesprochen, diese Posts, wo es so sehr hart emotionalisiert wird, wo vielleicht auch Kinder bewusst gezeigt werden, etc. Und ich glaube, es kommt immer auf die Dosis da an, ja. Also wenn ich natürlich auf Missstände hinweisen möchte, ne, auch gerade, wir sprechen ja hier auch über das Thema Frauen und Rock auf der Bühne. Natürlich ist es cool, wenn Menschen darauf hinweisen, dass irgendwie es nicht normal ist, dass Frauen ihre Kids irgendwo mit hinnehmen können oder dass dafür Räume vor Ort sind, etc. Und gleichzeitig ist die Frage, mache ich das, weil ich wirklich darauf hinweisen möchte oder weil ich gemerkt habe, dass ein, zwei Beiträge davon richtig gut funktioniert haben und jetzt mache ich nur noch diesen Content. Das sieht man auch so mit Trending-Themen wie KI, ja. Irgendjemand hat mal was über KI geschrieben, jetzt schreibt das nur noch und denkst, ja, hör, aber eigentlich macht die Person doch gar nichts mit KI. Also es ist schon verführerisch, da aufzuspringen, aber man sollte sich halt immer fragen, wo möchte ich denn hin und wo stehe ich gerade und was ist meine Positionierung und wofür möchte ich stehen und vor allen Dingen auch wahrgenommen werden.
Sehr, sehr cool. Ich liebe das sehr, Sophie, dass du das genau so erläuterst. Und ich glaube, das hat auch jeder gut verstanden. Und ich glaube, jeder hat dann auch gut ein Bild im Kopf, was sieht man da so tagtäglich und läuft vielleicht erfolgreich, aber was hat es denn noch mit den eigentlichen beruflichen Zielen zu tun? Lass uns noch kurz einbiegen. Was heißt kurz? Eigentlich ja das wichtigste Thema, aber ich glaube, wir haben auch schon viel davon angesprochen. Frauen als Corporate Influencerinnen und auch deine Frauenstärken-Initiative, die beiden Sachen. Lass uns über Frauen sprechen und den Unterschied. Interessanterweise habt ihr in eurem Podcast eine Folge, die habe ich gestern extra noch gehört. Was unterscheidet männliche und weibliche und warum sind Frauen viel erfolgreicher? Und dann habe ich das gesehen, bevor ich den Podcast gehört habe, und habe gedacht, jetzt checke ich gleich mal die Reichweiten, wen ich da so kenne und so. Und habe gesehen, dass Männer an absoluten Zahlen, aber ich glaube, es waren eher so die typischen Personal Brands, eine höhere Reichweite hatten, auch bei so CEOs, klar, irgendwie, und die Frauen weniger. Und gleichzeitig sagt ihr oder du, die sind viel erfolgreicher. Kannst du das mal erläutern? Warum sind die so viel erfolgreicher? Warum sind die gut?
Ja, also wir haben das, war natürlich ganz, ganz bewusst eine Frage, die wir gestellt haben und die war natürlich sehr bewusst, sehr so provokant gestellt, sind Frauen die besseren Corporate Influencer? Also wir haben es wirklich als Frage formuliert und haben dort mal sowohl in die Community gefragt, was sind eure Erkenntnisse dazu und haben das dann in einer Podcast-Folge mal zusammengebracht und haben auch unsere Wahrnehmungen und unsere Thesen mal miteinander gematcht. Da waren auch tatsächlich alle Podcast-Hosts mit dabei und es war ganz interessant, weil natürlich ist wie so häufig eine Frage der Perspektive. Aber es ist halt so, wenn ich reingehe und können wir gucken und ich habe mir, wie gesagt, auch wenn man in die C-Level-Bereiche reingeht, ja, wir haben halt deutlich mehr, gerade in den DAX-Unternehmen, haben wir deutlich einen Überschuss an Männern in den Vorständen. Und wenn wir jetzt über C-Level und Vorstandskommunikation sprechen, dann tauchen da tendenziell mehr Männer auf. Das ist schon so. Und die sind auch alle ziemlich erfolgreich. Und wenn ich mir laut eines Reports quasi mal angucke, wer sind denn so die erfolgreichsten C-Level auf LinkedIn, dann habe ich da wirklich eine Liste von 10 Männern. Das ist leider dann einfach so. Wenn ich jetzt aber reingehe in den Bereich von Corporate Influencern und wir uns mal anschauen, wo sind denn diese Programme gelagert? Also von wo werden sie denn gestartet? Ja, sie werden häufig aus der HR herausgetrieben mit dem Ansatz, Recruiting und Employer Branding zu supporten. Sie werden aus dem Marketing heraus initiiert, weil sie sagen, hey, wir wollen unsere Markenbekanntheit nach draußen tragen. Wir haben vielleicht auch einen Change im Unternehmen und wollen eigentlich auch nach draußen kommunizieren, wie sich vielleicht auch unser Unternehmen gerade wandelt. Dann gucke ich rein und sehe natürlich, dass sowas wie HR, Marketing, Social Media Bereiche sind, die stark von Frauen besetzt sind. Also wenn wir mal in unsere Kernteams gucken und auch die Menschen, die bei uns auf der ZP-Bühne stehen, das sind zu 90% Frauen, weil zu 90% auch Frauen diese Kernteams inne, also die Kernteamverantwortung haben. Und dann gehen wir weiter in den Bereich quasi Corporate Influencer selber. Da erleben wir halt auch, dass tendenziell mehr Frauen in den Programmen sind. Ich glaube gar nicht mal unbedingt, weil das so gewünscht ist, weil ich kenne die meisten Programmverantwortlichen rufen nach Diversity auf und sagen, hey, wir wollen hier alle vertreten haben, also Männer, Frauen, diverse, also bitte seid dabei. Und das Interessante ist, Frauen fühlen sich in Gruppen sehr, sehr wohl. Und Frauen, kannst du vielleicht auch mal deine Erfahrung spiegeln, aber Frauen mögen auch diesen Safe Space und in einer Gruppe gemeinschaftlich loszulegen. Und die sozusagen Erfahrung, die wir gemacht haben, ist es bei Männern so, dass die eher alleine loslegen und ihren eigenen Stiefel machen und dann auch eher sich fachlich positionieren, dass die weniger emotional oder persönlich schreiben. Und Frauen tun das, ne? Frauen sind da einfach ein bisschen besser, ihr Herz auf die Tastatur zu legen, um mal den Winnie zu zitieren. Und das ist natürlich dann wieder etwas, was bei LinkedIn andockfähig ist. Ne? Menschen wollen Menschen und Menschen lieben Geschichten. Die dürfen, also ne, Fachliches darf natürlich gern verpackt werden. Und Männer sind da dann tendenziell schon eher fachlicher unterwegs. Und ja, da kommt sozusagen auch der Ansatz her von Frauen machen es ein bisschen mehr erfolgreicher und sind auch mehr vertreten in dem Kontext.
Mhm. Werden, Komma,
im Sales-Bereich sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, und ich wollte, apropos Sales, ich wollte nämlich genau auf den Punkt hinaus, haben Frauen dann auch was davon? Also man könnte ja, jetzt sage ich mal auch ganz kritisch sagen, naja, die fleißigen Bienchen, die noch on top zu der ganzen Arbeit, die sie Unternehmen machen, auch noch richtig erfolgreiche Corporate Influencerinnen sind, aber so den Pokal trägt dann irgendwie und das Geld tragen dann eher die Männer nach Hause. Also würdest du aus deiner Erfahrung, hast du vielleicht ein paar Beispiele, wenn jetzt Frauen auch sagen, okay, mache ich das, begebe ich mich da rein? Unabhängig davon, dass das Spaß bringt, habe ich bezüglich meines beruflichen Erfolgs und meiner Karriere was davon?
Ja, also kannst du haben? Kannst. Also es ist immer ein Kann, ne? Konkretes Beispiel, die Lisa Schmitz von Hays, ganz liebe Grüße an der Stelle, die ist tatsächlich, die ist Führungskraft und im Vertriebsbereich unterwegs. So. Und die hat jetzt grundsätzlich mal per Rolle oder qua Rolle nichts mit dem Thema Diversity, Inclusion oder Ähnlichem zu tun. Jetzt ist es aber etwas, was sie persönlich sehr bewegt, umtreibt und vor allen Dingen auch berührt. Und das ist eines der Themen, über die sie auf LinkedIn sehr viel geschrieben hat. Ja, also wo sie quasi gezeigt hat, dass sie selbst davon betroffen ist, dass das ein Thema ist, was sie extrem umtreibt und hat sich damit halt auch positioniert und ist auch immer wieder für ihre sehr ehrlichen und authentischen Postings wahrgenommen worden. Und was dazu führte ist, dass eine Initiative im Unternehmen gegründet wurde rund um das Thema, wie können wir eigentlich, also ich weiß es nicht 100%, was der Claim war, aber es ging um das Thema Diversity, wie können wir das eigentlich mehr zum Leben erwecken. Und sie wurde explizit angesprochen und wurde gesagt, Lisa, könntest du dir vorstellen, dabei zu sein? Und das ist nur aufgrund ihrer LinkedIn-Aktivitäten passiert, weil sie dafür dann wahrgenommen wurde und weil die Menschen wussten, das ist ein Thema für sie. Nur aus ihrer Rolle heraus hätte das gar niemand gewusst. Das heißt, es ist schon so, dass LinkedIn auch eine Plattform dafür ist, dass eben auch über die klassische Rolle hinaus wir als Menschen wahrgenommen werden mit unseren Stärken, mit unseren Fähigkeiten, die wir einfach mitbringen und haben. Und da gibt es auch einige andere Beispiele, die dafür gesorgt haben. Also zum Beispiel war es bei den Allianz Ambassadors so, dass eine Corporate Influencerin tatsächlich auch eingeladen wurde zu einem Meeting, was eher so im oberen Führungskreis gewesen ist und das hätte so auch nicht stattgefunden, wenn sie nicht auf LinkedIn wahrgenommen worden wäre. Und so kam es zu dieser Einladung. Also es ist schon so, dass dir das sowohl im Unternehmen natürlich Türen öffnet und du auch einfach von anderen angesprochen wirst oder die, ist mir der Name gerade entfallen, aber die Situation habe ich von mehreren gehört, dass du tatsächlich angesprochen wirst mit, hey, du bist doch diejenige, die auf LinkedIn immer dies oder das schreibt und sag mal, könntest du nicht auch mal zu uns in die Abteilung kommen und uns mal ein bisschen über LinkedIn aufklären, also Programmverantwortliche vor allen Dingen, und das macht schon was.
Und da, dann kommen wir ins Ende und in die motivatorische Ansprache von dir. Wenn jetzt eine Frau zugehört hat, bei denen es noch kein Corporate Influencing Programm gibt, die auch vielleicht nicht weiß, wie soll ich das jetzt anstoßen und auch jetzt nicht unbedingt aus der Kommunikationsabteilung kommt. Was sind deine Empfehlungen? Wie starte ich da jetzt rein?
Oh, kommt sie ganz randomly von irgendeiner Abteilung?
Ja, ach so, du würdest sagen, muss man aus der Kommunikation sein?
Naja, also
ich kann auch sagen, aus der Kommunikationsabteilung, deswegen, ich habe, nehmen wir mal anders. Also ich nehme das Beispiel zurück und sage, ich habe das jetzt hier gehört und denke, total spannend, haben wir nicht. Und vielleicht bin ich sogar eher nochmal so, ich denke jetzt an so ein paar Frauen, die im Unternehmen sind, die so, viele sind ja auf LinkedIn und die machen was. Mhm. So irgendwie. Und jetzt haben die vielleicht nochmal gehört, ach guck mal, es könnte strategischer sein. Ich könnte da Teil von einem Team sein und das macht es vielleicht schlagkräftiger. Ich kann mir nochmal mehr Absicherung auch aus dem Unternehmen erholen und vielleicht dadurch eine viel tollere Themenbreite und bin vielleicht auch gar nicht so bei diesem Ich, sondern eher so, ne, wir, das Unternehmen und so. Wie starte ich das, dass ich dem dieses Corporate Influencing Program, quasi, dass ich so Teil eines Programms und einer Community bin, dass ich das gut strukturiere im Unternehmen.
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal sich durchaus zu dem Thema, also bevor ich loslaufe und vielleicht dann die Kollegen X, Y und Z quasi anspreche. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie ist die Kultur. Ja, kann ich einfach mal mit jemandem anders ins Sparring gehen und sagen, also ne, eine Kollegin aus dem HR oder Kommunikationsbereich oder Social Media und kann mit denen mal einfach wirklich off the record sprechen und sagen, hey, schau mal, ich habe davon gehört, könnte das was für uns sein, wollen wir mal darauf rumdenken, könnte das auf unsere strategischen Kommunikationsziele einzahlen, ist das etwas, was wir uns vorstellen können und so. Also wirklich erstmal ein Stück weit Status quo abzuklopfen. Und ich glaube, wenn man dann so mindestens zu zweit ist oder vielleicht auch zu dritt, dann sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Punkt 1, nutzt das Buch Die neue Macht der Corporate Influencer. Das ist wirklich wie so eine von A bis Z Anleitung. Steigt in die Podcast-Folgen ein, wenn ihr sagt, ey, das ist etwas, ich bin eher so der auditive Typ. Genau, also das heißt, entweder das Buch oder den Podcast oder wahlweise könnt ihr natürlich auch herzlich, seid ihr eingeladen, auf die Zukunft Personal Europe zu kommen, nach Köln, weil da kriegt ihr 3 Tage lang wirklich geballtes Wissen auf der Bühne und den Austausch mit anderen Programmverantwortlichen und Corporate Influencern. Das heißt, da kriegt ihr wirklich einen 360-Grad Einblick in das, was ihr braucht, um loszulegen. Also das ist wirklich ein guter Ankerpunkt, also kommt gerne vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, ich möchte allen Frauen mitgeben, traut euch, sichtbar zu werden und traut euch, über eure Themen zu sprechen, traut euch, über eure Leidenschaften und Fähigkeiten und Stärken zu sprechen. Denn nur wenn ihr das nach außen tragt, können andere das Ganze auch wahrnehmen, können euch entsprechend einordnen, können euch ansprechen und es ergeben sich einfach so wunderbare Möglichkeiten. Also traut euch.
Sehr schön. Lieben, lieben Dank, liebe Sophie. Das war wirklich geballtes Wissen. Es hat nochmal aufgezeigt, wie strategisch das Thema aufgesetzt ist. Wir haben gelernt, dass du eine sehr, sehr gute Kommunikationsberaterin bist. Auch bei allen Themen, wo man vielleicht so ein Bauchkrummeln hat, was so sehr emotionalisierte Beiträge betrifft, da hast du sehr gut abgeräumt. Und na klar, ihr habt richtig viel Informationen vorbereitet. Das heißt, dieser Podcast hier kann nur ein Mutmacher-Podcast sein. Danke, dass du dein Wissen geteilt hast. Und ich lade euch auch herzlich ein, euch dazu connecten, auf die Messe zu gehen. Der Link für die Family and Friends Tickets, den findet ihr hier. Und vielleicht auch auf das Frauenstärkenprogramm mal zu schauen von Connecting Humans. Auch das packe ich in die Informationen mit rein. Liebe Sophie, Dankeschön für deine Zeit.
Ja, also mir hat es auch richtig, richtig viel Spaß gemacht, liebe Daniela. Danke für die Einladung. Es war richtig toll. Ich fand, es waren mega Fragen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald mal persönlich.
Tschüss und wie immer, let's get loud.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.